Deutschlandfunk. Der Tag.
Herr Söder, Sie sind ja beim Thema Cannabis, sind Sie ja im Team Vorsicht. Wann werden Sie diesmal das Team wechseln?
Nein, da bin ich im Team Verbot. Ich bin da dagegen.
Verbot sogar?
Ja, ich bin da dagegen. Ich weiß, dass ihr bei euch in der Redaktion das braucht, um etwas lockerer zu werden, aber wäre nicht.
Aber dafür wird hier ganz gut gesoffen, ne? Also hier beim Parteitag.
Ja, von mir nicht.
Also ich kann schon mal versprechen, dieser Podcast hier ist ohne Einfluss jeglicher Drogen entstanden. Aber gut, der kleine Seitenhieb von Markus Söder, der ging auch nicht an uns, sondern an Lutz van der Horst von der Heute-Show. Markus Söder macht wahrscheinlich heute keine Jubelsprünge. Andere vielleicht schon, denn Cannabis kann kommen. Das Gesetz zur teilweisen Legalisierung, das hat heute den Bundesrat ohne größere Blessuren passiert. Und das war alles andere als klar, denn die Union hätte das gerne noch irgendwie aufgehalten. Das ist gleich Thema. Und gestern habe ich es schon angekündigt, der EU-Gipfel in Brüssel. Krieg in Gaza, Krieg in der Ukraine, wenn sich die Staats- und Regierungschefs da treffen, dann geht es in letzter Zeit vor allem darum, um Krieg, um Verteidigung, um Geopolitik, auch das besprechen wir. Und es lohnt sich heute auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, denn da gibt's noch eine kleine, feine Zeitreise-Empfehlung. Heute ist erstmal der 22. März 2024 und das ist der Tag mit mir, Josephine Schulz. Hallo. So viel Aufmerksamkeit hatte der Bundesrat im Netz auf jeden Fall sehr lange nicht mehr, vielleicht noch nie. Der Livestream ist erstmal abgerauscht, weil das Interesse so groß war. Und das ganze Internet war auf einmal voll mit Brokkoli-Emojis. Und ja, die stehen in dem Fall nicht unbedingt für gesunde Ernährung. Offenbar hatte nicht nur Karl Lauterbach große Sorge, dass die Länderkammer die Teillegalisierung von Cannabis zumindest ordentlich ausbremst oder versanden lässt. Das hatten die Unionsparteien nämlich vor, die davon absolut gar nichts halten.
Was macht das mit meinen Polizisten? 25 Gramm Cannabis, 75 Joints, die man mit sich rumtragen kann. Wie soll ich kontrollieren, was legal, was nicht legal ist? Was ist da?
Das war der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Aber, und das ist die Nachricht des Tages, die Teillegalisierung von Cannabis, die kommt. Am Ostermontag geht's los, dann bubert's legal. Und dann wird sich wohl auch die sächsische Polizei damit auseinandersetzen müssen, wie viele legale Joints in eine Hosentasche passen. Könnten wir jetzt sagen, gut, der Drops ist gelutscht, Thema ist durch, müssen wir nicht drüber reden. Aber es gibt da doch noch ein paar interessante Punkte und ein paar offene Fragen. Und deshalb ist jetzt Volker Findhammer in der Leitung, unser neu ernannter Weed-Experte im Deutschlandfunk. Hallo Volker.
Hallo, ich grüße dich, Josephine.
Karl Lauterbach hatte ja doch ein bisschen Angst, dass der Bundesrat das Gesetz in den Vermittlungsausschuss rüberschiebt und dann das Gesetz da vielleicht irgendwie verkümmert. Warum ist das Ganze jetzt doch so ohne Probleme durchgegangen? Hat man die Kritiker noch besänftigt? Haben sich in der CDU doch noch ein paar Kifferfreunde gefunden? Oder wie kam's?
Ich glaube, da muss man zwei Baustellen unterscheiden. Also ich habe ja die Debatte heute Morgen verfolgt im Bundesrat. Da traten 8 Rednerinnen und Redner auf und eigentlich stand es 7-1 gegen Karl Lauterbach. Also insofern von denjenigen, die im Bundesrat aufgetreten sind, hätte man meinen müssen, das ganze Ding kippt noch, weil alle, die da zu Wort kommen, haben sich klar gegen entweder die Legalisierung ausgesprochen oder zumindest gegen das Verfahren und die juristischen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Und der Einzige, der das mit Vehemenz verteidigt hat, war Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der das ja von Anfang an auf dem Schirm hatte, nach dem Motto, die Legalisierung führt zu einer Entkriminalisierung. Als es dann nachher aber um die Abstimmung ging, sah das natürlich ganz anders aus. Da waren nämlich nur 4 Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg, das Saarland und, jetzt muss ich hier in meiner Liste suchen, wer der 4. war, noch Brandenburg, die tatsächlich für den Anrufung des Vermittlungsausschusses gestimmt haben. Fast alle anderen haben sich enthalten und Sachsen die Stimme war dann ungültig, weil sich die Koalition nicht einigen konnte. Und dass alle anderen sich enthalten haben, liegt natürlich an den koalitionären Gemengelagen, die wir in den Bundesländern haben. Da regieren die Grünen mit, da regieren die Sozialdemokraten mit, teilweise mit der Union, teilweise auch untereinander. Da gibt es ja häufige Dreierkonstellationen. Und wenn man sich da nicht einig ist, heißt das ja beim Bundesrat immer, ein Land muss sich enthalten. Und so ist es geschehen. Und deswegen wurde der Vermittlungsausschuss nicht angerufen. Mhm.
Vielleicht müssen wir das doch noch mal ein bisschen erklären, weil normalerweise ist ja eine Enthaltung im Bundesrat für die Ampel immer eher ein schlechtes Zeichen, weil das dann ein Nein bedeutet, wenn ein Gesetz zustimmungspflichtig ist. Aber in dem Fall brauchte das Gesetz ja eigentlich gar keine Zustimmung aus dem Bundesrat, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Warum war das dann überhaupt wichtig, was die Länder dazu sagen? Wieso hätten die das theoretisch in den Vermittlungsausschuss schicken können?
Fange ich mal damit an. Die entscheidende Frage heute war, soll der Vermittlungsausschuss noch einmal angerufen werden oder nicht? Und da hätten alle Länder, die das wollen, mit Ja stimmen müssen. Und insofern ist diese, durch die zahlreichen Enthaltungen, ist das ausgeblieben. Und es gab ja schon bei dem ganzen Verfahren schon die Kritik, dass das Ganze zu kurzfristig kommt. Wir erinnern uns an die ganzen Debatten, die es gegeben hat, auch seitens der Justizminister, die alle unisono gesagt haben, hört mal, das geht uns zu schnell. Wir haben hier viele Verfahren, die wir gerade im Blick auf die Amnestie jetzt wieder neu aufwickeln müssen und neu überprüfen müssen, ob die noch strafbar sind oder nicht. Und das kommt uns mit dem 1. April, das sind ja jetzt nur noch 10 Tage, alles zu schnell und wir schaffen das nicht. Wir wollen deshalb mehr Zeit. Insofern hätte der Vermittlungsausschuss wahrscheinlich erstmal nur auf eine Verzögerung hinarbeiten können, was natürlich dann den Justizbehörden der Länder eine etwas größere Vorbereitungszeit erlaubt hätte, wenn das Ganze erst zum 1. Oktober in Kraft getreten wäre. Dem ist nun nicht so, weil eben dafür die Mehrheit gefehlt hat.
Nun hast du ja aber gerade auch schon gesagt, dass viele Landesregierungen sich enthalten haben, weil oft ist das ja dann eine Mischung aus CDU und einer der oder mehrerer der Ampelparteien, die in der Frage dann tendenziell auf unterschiedlichen Seiten stehen. Aber es gab ja, wie gesagt, auch Bedenken von unter anderem SPD- und Grünen-Vertretern aus den Ländern. Sind die da jetzt besänftigt worden? Haben sie sich dann im Zweifel doch für ihre Kollegen in der Ampel entschieden?
Nein, das würde ich nicht sagen. Auch da gab es ja strittige Punkte. Auch einige SPD-geführte Bundesländer haben sich ja enthalten. Also insofern die generelle Kritik daran ist schon noch vorhanden. Aber man wollte nicht so weit gehen wie die Union, die ja in Teilen die Absicht schon hatte, das ganze Gesetz zu stoppen und im Vermittlungsausschuss quasi verhungern zu lassen. Weil der Vermittlungsausschuss beispielsweise, das könnte nämlich ganz schnell gehen mit dem Verhungern, das bedarf nämlich schon, dass A- und B-Länder auch allein der Tagesordnung zustimmen. Und wir hatten das ja beispielsweise bei einem ganz anderen Gesetz, beim Krankenhaustransparenzgesetz, was heute auch im Bundesrat durchgegangen ist. Da war die Union Anfang des Jahres gar nicht willig, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, weil die Tagesordnung vom Bundesrat muss auch immer einvernehmlich abgestimmt werden. Und das sind so kleine Instrumentarien, mit denen man so ein Gesetz möglicherweise hätte verhungern lassen können, weil CDU-geführte Bundesländer gesagt haben, wir weigern uns, jetzt das Cannabis-Gesetz überhaupt auf die Tagesordnung für den Vermittlungsausschuss zu setzen. Und das sind halt die Punkte, die dann auch dann eher SPD-geführte Länder bewogen haben, jetzt sich dem nicht anzuschließen, obwohl man doch in einigen Punkten noch Kritik hat.
Dann lass uns noch mal auf einen Punkt gucken, nämlich auf diese Amnestieregelung. Ich fand es ehrlich gesagt ein komisches Argument zu sagen, das ist zu aufwendig, potenziell Leute aus dem Gefängnis zu holen. Also lass uns das Gesetz lieber verschieben und sie noch ein bisschen länger im Gefängnis lassen, weil das spart uns Arbeit. Vielleicht habe ich es jetzt aber auch völlig übertrieben zusammengefasst.
Naja, ich will mal mit 2 Zahlenbeispielen entgegnen. Die eine Zahl kann ich nicht überprüfen. Der Gesundheitsminister hat heute gesagt, man hat im Jahr bundesweit 180.000 Fälle, wo es um die Verfolgung von Straftätern im Bereich von Drogenkriminalität geht. Dem hat jetzt die Berliner Senatorin für Justiz entgegengehalten. Ja, wir müssen jetzt in dieser Situation 3.500 Fälle in Berlin neu aufwickeln und müssen die überprüfen. Und das Problem für uns ist nicht, die Fälle neu aufzusuchen, sondern wir müssen die Unterlagen suchen, die irgendwo im Justizdurcheinander stecken. Und das hat für mich so ein bezeichnendes Licht geworfen auf unseren desolaten Zustand der Justiz. Da ist nämlich nichts bislang wirklich digitalisiert, sonst könnte man nämlich diese Fälle beispielsweise relativ schnell abrufen. Also da kommen Verwaltungsprobleme auf uns zu, die mit dem desolaten Zustand der Justizbehörden eben der Nicht-Digitalisierung zu tun haben. Ansonsten ist die Zahl 3.500 für Berlin, finde ich, eigentlich relativ bescheiden, wenn man dem wirklich die 180.000 bundesweiten Strafverfolgungsfälle im Jahr gegenüberstellen.
Es gab auch andere Stimmen, die auch nicht per se dagegen sind, gegen diese Teillegalisierung, aber sagen, das ist jetzt alles zeitlich ganz schön eng und auch nicht gut vorbereitet. Beispielsweise soll das ja auch durch eine Präventionskampagne alles begleitet werden und die sei so noch gar nicht aufgesetzt. Stimmt das, dass da vieles noch nicht so vorbereitet ist, wie es eigentlich hätte sein sollen?
Ja, ich glaube, das stimmt in jedem Fall. Der 1. April ist nunmehr in 10 Tagen. Und das Ganze hätte schon entsprechend besser vorbereitet werden müssen. Ich sage heute auch im Kommentar, etwas mehr Vorbereitung hätte der ganzen Geschichte wahrscheinlich nicht geschadet. Es wäre auch niemand daran gestorben, in Anführungsstrichen, wenn es erst zum 1. Oktober in Kraft getreten wäre, einfach um da die nötige Vorbereitungszeit zu haben. Das lässt aber auch ahnen, dass die politische Debatte schon in weiten Teilen darauf ausgerichtet war, dass es doch die Hoffnung gab, das Ganze irgendwie noch aufhalten und zum Scheitern bringen zu können. Denn auf der anderen Seite die grundsätzliche Debatte über die Legalisierung von Cannabis, die führen wir schon eine ganze Weile. Und insofern hätten sich alle beteiligten Institutionen doch schon ein Stück weit vorbereiten können. Aber das scheint in weiten Teilen nicht geschehen zu sein.
Friedrich Merz hat ja schon gesagt, wenn die CDU die nächste Bundesregierung stellen sollte, dann wird sie das wieder zurücknehmen, die Cannabis-Legalisierung, Teillegalisierung. Kann es sein, dass das für Leute, die gerne kiffen, ohnehin nur ein kurzes Vergnügen wird?
Das kann sein, aber ich vermute, vielleicht ist auch Friedrich Merz da ein bisschen vorlaut gewesen, dass wenn die CDU die Mehrheit im Bundestag erringen sollte bei der Bundestagswahl 2025, dann kann es schon durchaus sein, dass sie den Beschluss im Bundestag schnell fassen kann. Aber auch dann stünde man ja einem Bundesrat gegenüber, der inzwischen sehr heterogen zusammengesetzt ist. Und da würde ich heute keine Hand für ins Feuer legen, dass es dann dafür eine Mehrheit gäbe. Also insofern, diese Unsicherheit bleibt in jedem Fall bestehen und insofern ist es erstmal nicht mehr als ein vollmundiges Versprechen.
Wir wollen jetzt hier natürlich keine Anleitung zum Kiffen oder zum Anbauen geben, aber sag noch mal in 3 Sätzen, ab dem Ostermontag, was dürfte ich oder was dürfte jede andere volljährige Person dann theoretisch machen?
Naja, zumindest für Privatleute ist dann der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis in den eigenen 4 Wänden erlaubt, sogar dort bis zu 50 Gramm. Auch der Anbau von 3 Cannabispflanzen in der eigenen Wohnung wird dann legal, wobei man das eben Cannabis wirklich nur für den Eigenverbrauch benutzen darf und nicht weitergeben darf. Und dann soll es ja dann ab Juli diese Anbauvereinigungen geben, die dann auch wieder gesetzlich kontrolliert werden, die eben diesen Anbau organisieren. Und auch da gibt es eine Kritik, dass natürlich diese Übergangszeit, und das ist sicherlich so, dazu führen wird, dass der Markt dann doch noch mit illegalem Cannabis, verunreinigtem Cannabis überschwemmt wird, solange bis diese Anbauvereinigungen etabliert sind. Aber das ist nun mal bei jedem Gesetzgebungsverfahren so, dass es schwierige Übergangsprozesse gibt, in denen das eine zutrifft und das andere noch nicht ganz abgeschafft ist. Also insofern wird man die Entwicklung schlicht sehen müssen und in 3 Jahren soll das Ganze ja dann schon evaluiert werden, also geprüft werden, was hat funktioniert, was ist schiefgegangen und wo müssen wir gegebenenfalls nachsteuern.
Und Volker Findhammer hat es in dem Gespräch auch schon angedeutet. Cannabis war nicht das einzige hochkontroverse Thema heute im Bundesrat. Durchgegangen ist auch das Wachstumschancengesetz. Auch da hatte die Union vorher gesagt, nee, wir sagen nur ja, wenn es gleichzeitig Entlastungen für die Bauern gibt. Und jetzt sagen manche, ja, da hat schon so eine Art Kuhhandel stattgefunden, damit das im Bundesrat durchgeht. Und auch das Transparenzgesetz für Krankenhäuser war Thema. Da denkt man vielleicht erstmal, wer kann etwas gegen Transparenz bei Krankenhäusern haben, wieso deren Behandlungserfolge sind zum Beispiel. Aber auch da gibt es doch deutliche Kritikpunkte. Das wären zu viele Themen gewesen für uns für den Podcast heute. Aber zum Beispiel in den Infos am Abend im Deutschlandfunk oder auch in der Audiothek-App, da gibt's eine Reihe interessanter Beiträge und Interviews auch zu diesen Themen. Also da ruhig nachgucken, wenn man den kompletten Überblick haben will.
Ehrlicherweise muss ich mal sagen, die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Wo in der Welt wäre es so, dass das eigene Land der größte Unterstützer der Ukraine mit militärischer Waffen ist und eine Debatte stattfindet, wie ich sie jeden Tag in Zeitung, Radiosendung und Fernsehern verfolgen kann? Das ist peinlich für uns als Land.
Ja, da hat sich Olaf Scholz vor ein paar Tagen mal ein bisschen aufgeregt über die Debatte in Deutschland zur Ukraine-Unterstützung. Ging vielleicht auch in unsere Richtung, in Richtung Medien. Findet er also peinlich für Deutschland, worüber hier gestritten wird. Tja, gestern ist er dann nach Brüssel gefahren zu den anderen Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel. Thema dort im Grunde das Gleiche. Und Caro Born, unsere Korrespondentin da, die hat auch ihr Zelt im Ratsgebäude aufgeschlagen, wie wahrscheinlich ungefähr 3000 andere Journalisten, und kann uns jetzt erzählen, ob die Debatten dort genauso hitzig ablaufen oder aus Sicht von Olaf Scholz lächerlich. Hallo Caro.
Hallo.
Letztes Mal beim EU-Gipfel, da gab es ja diesen großen Eklat, ne? Oder die große Orban-gegen-alle-Show, wenn man so will, als er dann von Olaf Scholz vor die Tür geschickt wurde. Da ging es auch um die Ukraine-Hilfen. Dieses Mal war von außen so mein Eindruck, dass da jetzt keine riesigen Auseinandersetzungen da waren. War man sich dieses Mal sehr einig bei dem Thema, dass die Ukraine auf jeden Fall mehr Unterstützung braucht, vor allem auch mehr militärische Unterstützung?
Ja, ich glaube, dieser Eindruck, dass das Ganze diesmal so geräuschlos über die Bühne ging, der ist auch auf jeden Fall da, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es diesmal wirklich keinen so richtigen Knackpunkt gab, bei dem man sich einigen musste. Also Ziel solcher Gipfel ist ja immer, dass man ein Signal der Einigkeit aussendet. Aber diesmal würde ich sagen, wenn man sich wirklich die einzelnen Themen anguckt, um die es auch ging, dann sieht es da gar nicht so danach aus. Also wir haben jetzt in den letzten Tagen viel über die ukrainischen Agrarprodukte geredet, die in die EU kommen. Also allen voran Weizen, dann aber auch Geflügel, Zucker oder Mais. Und im Moment ist es ja zollfrei möglich. Aber jetzt hat man sich eben erstmal vorläufig darauf geeinigt, in den letzten Tagen das unter bestimmten Umständen zu deckeln. Den Weizen noch ausgenommen. Und ich weiß nicht, was die Staats- und Regierungschefs dazu heute noch besprechen, denn die Pressekonferenzen beginnen jetzt gerade erst. Aber es war vorher auch im Gespräch, dass das Ganze nochmal aufgeschnürt werden könnte, denn Frankreich und Polen unter anderem haben sich ja dafür ausgesprochen, das stärker zu beschränken. Und ich glaube, da wären dann schon Bruchlinien sichtbar, also oder gewisse Widersprüche, dass man einerseits die Ukraine unterstützt, aber dann auch solche Einbußen in Kauf nimmt für die ukrainischen Landwirte, wenn man sie eben nicht mehr wie bisher einführen lässt.
Mhm. Okay, du hast jetzt gesagt, es gab vielleicht gar nicht so die großen Knackpunkte wie beim letzten Mal, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wir hatten ja hier vorgestern im Podcast Klaus Remme, der mit dir bestimmt auch da irgendwo rumwuselt. Da ging es um die eingefrorenen russischen Vermögen und wie man damit umgehen könnte. Da hatte ich den Eindruck, das ist ja schon nicht ganz unumstritten. Also die Frage, woher bekommt man Geld, um die Ukraine besser zu unterstützen? Wie ging die Debatte denn jetzt da weiter?
Also man hat sich gestern über die Frozen Assets, über das eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank ausgetauscht, dass man da den Vorschlag der EU-Kommission weiterverfolgen will, dass man nicht an das Vermögen selber rangeht, aber an die Zinserträge, die angefallen sind. Von der Leyen, die EU-Kommissionschefin, hat auch gestern nochmal gesagt bei der Pressekonferenz am Abend, dass wenn man da jetzt schnell mit vorangeht, dann könnte man auch Anfang Juli schon die erste Milliarde auszahlen. Also ist da in gewisser Weise vorgeprescht, was bestimmt auch die Staaten freuen dürfte angesichts von knappen Kassen. Allerdings, du hast es gesagt, es gibt da auch durchaus Bedenken daran, dass die Kommission jetzt möchte, dass man einen Großteil dieser Gewinne dann für Waffen und vor allem für Munition ausgibt. Einmal von den bündnisfreien Staaten, also Irland, Malta, Zypern, Österreich, aber auch von Ungarn. Deswegen ist es da gar nicht so klar, wie man das jetzt weitermachen will, also ob sich diese Staaten dann enthalten würden, wenn man da jetzt wirklich weiter rangeht. Aber so richtig geklärt ist es noch nicht.
Also das nochmal zum Verständnis. Man ist sich einig, man will mehr Geld akquirieren, um die Ukraine zu unterstützen. Aber es ist nicht geklärt oder man ist sich nicht einig, wofür dann dieses Geld ausgegeben werden soll. Ob für den Wiederaufbau, ob für soziale Ausgaben der ukrainischen Regierung oder ob man direkt, ja, weiß ich nicht, was hieße das, Rüstungsfirmen damit beauftragt, Munition zu produzieren für die Ukraine?
Richtig, also die EU-Kommission hat gesagt, 90% ist der Vorschlag, dass das für Waffen und Munition ausgegeben wird. Aber damit, da hat Österreich ja gestern gesagt, das machen wir nicht mit. Und da ist die Frage, wie man das auflösen würde.
Die Staaten, die da Probleme haben, was sind deren Probleme? Weil ja weitgehend Einigkeit herrscht, würde ich sagen, dass der Ukraine massiv vor allem Munition fehlt, dass da ein großer Bedarf ist. Warum wollen einige Staaten da nicht mitmachen?
Also Österreich sagt ja zum Beispiel, die haben Neutralität in der Verfassung stehen, sie können das nicht machen. Und das heißt, Österreich könnte dem Ganzen nur zustimmen, wenn das Geld dann auch in den Wiederaufbau fließt, aber hätte eben Probleme, wenn es dann um Waffen oder Munition geht. Also das sind einfach die Bedenken der bündnisfreien Staaten, wenn es darum geht. Ungarn hat sich auch dagegen gewehrt, weil es da nicht mitmachen möchte. Also an dieser Verwendung sind Zweifel, dass davon wirklich ein großer Teil in Waffen und Munition fließen soll. Und das ist noch nicht geklärt, wie man das auflösen soll. Also ob sich die Länder dann einfach enthalten werden oder wie man da jetzt weiter vorgeht.
Worüber wir auch noch sprechen sollten, weil es vielleicht die handfesteste Entscheidung ist bei diesem Gipfel. Es sollen Beitrittsgespräche mit Bosnien gestartet werden, mit einem Land, das politisch eher instabil ist. Was bedeutet diese Entscheidung? Heißt das, Bosnien ist damit auf einem guten Weg in die EU?
Na, das muss erstmal noch gar nicht so viel heißen, gerade für den Beitritt. Das hat man ja bei anderen Ländern gesehen, dass sich solche Gespräche ewig hinziehen. Man hat sich jetzt diesmal für ein ähnliches Vorgehen entschieden, wie man es schon mit der Ukraine und Moldau gemacht hat. Also, dass man sagt, man arbeitet am Verhandlungsrahmen, also man arbeitet den schon mal aus, aber man wird den erst beschließen, wenn alle Auflagen wirklich erfüllt sind. Und daran gibt es insbesondere im Falle Bosniens eben Zweifel, dass das Land noch gar nicht so weit ist. Wir hatten gestern im Deutschlandfunk auch den hohen Repräsentanten für Bosnien im Interview, Christian Schmidt, der gesagt hat, ein 1er-Abitur würde Bosnien jetzt nicht bekommen, eher ein gemischtes Zeugnis, und dass die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen eher ein Signal ist an die Bevölkerung vor Ort, aber auch ein geopolitisches Signal, das man jetzt gibt.
Genau, ich habe dieses Interview nämlich auch gehört und habe es so ein bisschen ähnlich verstanden, woraus sich für mich die Frage ergibt, also spielt die Erfüllung dieser formalen Kriterien, die es ja immer gibt, Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort, Pressefreiheit, spielt das beim Thema Beitritt eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle, kann man sich ja mit Blick auf die Ukraine auch fragen, sondern geht es da im Grunde nur noch um Geopolitik, nur noch darum, den Einfluss Russlands möglichst zurückdrängen zu wollen und deswegen Länder enger an die EU zu binden?
Ja, ich glaube, also dass sich die Länder nicht nach Russland orientieren, das ist ein wichtiger Punkt. Gerade weil man dem Westbalkanstaat ja auch schon 2003 den Beitritt in Aussicht gestellt hat, also eine lange Zeit vergangen ist, da dann auch eine gewisse Frustration entstehen kann in dieser Zeit. Man hat dann jetzt 2022 gesagt, Bosnien ist Beitrittskandidat, und man wollte auf jeden Fall eben vermeiden, dass im Vergleich zur Ukraine und auch zu Moldau der Eindruck entsteht, die einen bekommen sozusagen ein beschleunigtes Beitrittsverfahren und die anderen bleiben auf der Strecke. Deswegen hat man da jetzt, würde ich sagen, auch nachgelegt bei Bosnien, obwohl Wenn man sich natürlich dieses Staatskonstrukt, das es da gibt, ansieht, dann haben da viele durchaus Zweifel, auch mit Blick auf die Republika Srpska, wie das funktionieren soll, die sich ja doch stark nach Russland orientiert. Mhm. Aber man muss immer sagen, diese Gespräche, die man jetzt aufnimmt, die sind ja noch lange kein Beitritt.
Mhm, okay, dann lass uns nochmal einen Themensprung machen. Wir rennen jetzt hier sehr durch ganz viele unterschiedliche außenpolitische Themen. Auch der Krieg im Gazastreifen gegen die Hamas, das war auch Thema. Wenn wir auf die globale Debatte schauen, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen, da ist Deutschland mit seiner sehr solidarischen Position gegenüber Israel ja in der absoluten Minderheit oder eher isoliert. Mit dieser Einschätzung, das sei eben immer noch legitime Selbstverteidigung, was die israelische Armee im Gazastreifen macht. Wie ist da so in der EU die Stimmungslage?
Also in der EU gibt es da auch verschiedene Lager. Ich würde sagen, Deutschland steht ein bisschen stärker mittlerweile in der Mitte, also ist nicht ganz bei den Ländern wie Österreich oder Tschechien, die sich dieses Mal auch nochmal sehr stark dafür eingesetzt haben, dass man in den Schlussfolgerungen des Gipfels, also die Erklärung, die immer am Ende kommt, dass man darin die Hamas nochmal stärker verurteilt, auch den Aspekt der sexuellen Gewalt noch mal stärker mit reinbringt, als er jetzt drinne ist. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Länder wie Spanien, die sagen, wir müssen Israel viel schärfer kritisieren, die zum Beispiel sich auch dafür aussprechen, das Assoziierungsabkommen mit Israel auszusetzen. Also da ist es immer schwierig, sich bei dem Thema wirklich zu einigen. Und man hat da jetzt auch wirklich lange, lange gebraucht, um da jetzt eine gemeinsame Sprache zu finden.
Und hat das irgendeine Auswirkung oder Relevanz, welche Sprache die EU dann am Ende gemeinsam wählt, wie der gemeinsame Nenner aussieht. Auf die israelische Regierung hat die EU doch wahrscheinlich eh so gut wie keinen Einfluss, oder? Oder erhofft man sich da konkrete Handhabe?
Ich glaube nicht, gerade weil man auch immer so gespalten einfach ist und wirklich lange braucht, bis man da zu etwas kommt. Also wenn wir uns jetzt nochmal angucken, was drinne steht, wir haben jetzt die Forderung sofortige humanitäre Pausen, die dann auch zu einem nachhaltigen, sustainable Waffenstillstand führen sollen. Und wir haben die starke Besorgnis, die ausgedrückt wird über die humanitäre Situation im Gazastreifen, verbunden mit der Forderung, dass man 500 Lkw-Äquivalente an Hilfslieferungen pro Tag hineinlässt, und die Warnung vor einer Bodenoffensive in Rafah. Also da sieht man, da hat sich die deutliche Sprache schon durchgesetzt, würde ich sagen. Aber ob sich Israel jetzt wirklich darum schert, was in dieser Abschlusserklärung steht, ja, das ist fraglich.
Und wenn wir jetzt nochmal so eine Art kleines Fazit zu diesem Gipfel versuchen. Ich habe Schlagzeilen gelesen wie ein starkes Signal gegen Russland. Was würdest du sagen, geht von diesem EU-Gipfel irgendein Signal aus? Wurden da wichtige Dinge entschieden oder hat man sich einfach mal getroffen, um mal wieder zu reden?
So richtig weiter ist man eigentlich nicht gekommen, würde ich sagen. Also man sucht immer noch nach Geld für Waffen und Munition. Wir haben jetzt gar nicht so lange drüber gesprochen, dass ja noch andere Vorschläge im Raum stehen, also Mandat der Europäischen Investitionsbank oder die Eurobonds. Was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass man da einfach nicht wirklich weitergekommen ist, beziehungsweise sich auch noch nicht ganz einig ist. Und deswegen, ich würde sagen, das große Signal ist diesmal wirklich ausgeblieben, auch weil man sich eben bei den verschiedenen Themen, wenn man sie sich genau anguckt, auch immer nicht ganz grün innerhalb der EU ist.
Caro, dann ganz vielen Dank dir für diesen großen Ritt durch viele Themen, auch wenn es am Ende vielleicht gar nicht so viele Ergebnisse waren. Danke dir.
Gerne.
Wisst ihr noch, wo ihr genau heute vor 4 Jahren wart oder was ihr gemacht habt? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber ziemlich wahrscheinlich war ich zu Hause, wie die meisten anderen Leute auch. Denn da hat der erste richtige Corona-Lockdown begonnen.
Wir wissen inzwischen sicher, dass die Versammlungs- und Ausgangsbegrenzungen, die Mobilitätsmaßnahmen an den Arbeitsplätzen, also Homeoffice-Regelung, die Schulschließungen, die Maskengebote und auch die Testung und die Kontaktverfolgung sehr gut gewirkt haben. Das ist jetzt wissenschaftlich erwiesen. Wo es vielleicht schlechte Evidenz gibt, war die Schließung von Geschäften und auch alles, was wir so an Hygienekonzepten zusammenfassen mit diesem Begriff. Also das Lüften, die Belegung von Räumen, die Händedesinfektion. Muss man aber auch sagen, die Evidenz ist manchmal auch deswegen wackelig, weil die Studien dazu nicht gut genug angelegt waren.
Schon allein die Stimme von Christian Drosten löst bei mir direkt eine Art Flashback aus. Und ich muss sagen, als ich dieses Interview heute Morgen mit ihm gehört habe, das hat Philipp May in den Infos am Morgen im Deutschlandfunk geführt, da habe ich so versucht, mich zurückzuerinnern. Und dann sind mir ganz viele Sachen wieder eingefallen. Und das kam mir so absurd, so surreal vor. Ich kann dieses sehr ausführliche Interview mit Christian Drosten auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und er gibt auch uns als Medien zumindest ein Anstoß zur Reflexion, könnte man vielleicht sagen.
Worüber ich mir einfach Sorgen mache, ist dieses Thema Desinformation. Das ist sicherlich eines der größten gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit, wie wir ja wissen. Das ist in der Pandemie stark aufgekommen und ist seitdem nicht mehr weggegangen. Und eines der wichtigsten Probleme ist da dieses Mainstreaming. Ja, also dass es bestimmte anerkannte öffentliche Medien gibt, die Tür aufmachen für Verschwörungserzählungen und abseitige Theorien, für Vorwürfe, die nicht referenzierbar sind. Das geht subtil los, ja, mit so einer verwischenden Sprache in der Öffentlichkeit, so die Eigenverantwortung, wo eigentlich Ablehnung von Rücksichtnahme gemeint ist. Und die Frage ist natürlich schon, wie passiert das? Ja, also das ist so dieses Thema Meinung versus Fakten. Ja, das ist ganz schwierig.
Also dieses Interview mit Christian Drosten 4 Jahre nach Start des Shutdowns, des Corona-Shutdowns. Als Empfehlung zum Schluss findet sich wie alles in der DLF-Audiothek-App. Und jetzt wünschen wir ein schönes Wochenende. Sissi Herdneck und ich, Josephine Schulz. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.